Der Predigtext des heutigen Sonntags steht im 1. Mosebuch im 8. Kapitel. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und im Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen des Berges hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrocknet auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihre Füße ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden, aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 1. Tage des 1. Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Amen. Noah, der Landmann, Noah, der Seefahrer, Noah, der Ahnherr des Menschengeschlechts. Wer kennt nicht Noah? Liebe Gemeinde, im Kindergarten malten wir seine Menagerie. Im Religionsunterricht diskutierten wir seine nautischen Fähigkeiten. Im Kunstband, vielleicht bei Picasso oder Chagall, entdeckten wir seine Taube mit dem Blatt im Schnabel. Noah ist unvergessen. Er ist uns als gehorsamer Mann bekannt. Auf den Befehl des Herrn hin legte er fernab von jedem Wasser ein Schiff auf Kiel. Sein klarer Menschenverstand muss ihm gesagt haben, dass ein Weinbauer kein Schiffsbauer und ein Wingert keine Werft ist. Trotzdem, bei strahlendem Sonnenschein baute er jenes seltsamste aller Wasserfahrzeuge, jenes 150 Meter lange, 25 Meter breite und 15 Meter hohe Containerschiff, jenen überdimensionierten Viehstall mit Bug, Heck und Ruder, jene vereinigten Hüttenwerke als Seenotrettungskreuzer. Er schleppte und fugte, er hämmerte und nagelte, er tat alles, was ihm Gott befahl. Doch Noah war ein gehorsamer Mann. Er ist uns auch als ein gutmütiger Mann bekannt. Seine Söhne Sem, Ham und Japhet werden über ihren alten Herrn gelächelt haben, der auf seine alten Tage hin den Aussteiger markiert und alternativ leben will. Seine Nachbarn werden über diesen komischen Kauz gespottet haben, der sich vom Meister der Landwirtschaft zum Admiral der Landmarine mausert. Und seine Zeitgenossen werden böse über diesen Spinner geredet haben, der wohl in Drecklachen den Seeräuber spielen will. Er aber fuhr ihnen nicht über den Mund. Er wurde nicht wütend. Er legte sich mit niemand an. Noah ertrug dies alles. Er war ein gutmütiger Mann. Und so ist er uns nicht zuletzt als untadelig bekannt. Im 6. Kapitel heißt es ausdrücklich von ihm, Noah war ein frommer Mann und wandelte vor Gott ohne Tadel. So hat der holländische Maler sicher die Bibel richtig nachempfunden, wenn er auf seinem Sintflutbild die schwimmende Arche Auf steigenden Wellen malte auf dem Vorderdeck kniet Noah mit gefalteten Händen und in heißer Fürbitte ringt er um die untergehende Welt. Doch er war ein aufrichtiger und frommer Mann. Aber, liebe Gemeinde, kennen wir auch diese anderen Seiten, die nicht so recht zum makellosen Glaubenshelden passen? Kennen wir auch jene anderen Züge, die ihn nicht so steil über alle Glaubensbrüder stellen? Kennen wir auch jene anderen Eigenschaften, die ihm den Heiligenschein nehmen und die ihn wieder dorthin stellen, wo auch wir stehen, nämlich auf dem Boden dieser Erde? Also kennen wir nicht nur den gutmütigen, den aufrichtigen und den frommen, sondern auch den angefochtenen, den ungeduldigen und den zweifelrischen Noah. Kennen wir den? Der Text lädt uns ein, diesen anderen Noah kennenzulernen. Am besten schauen wir deshalb durchs Fenster, das laut Bauplan am Dach der Arche angebracht war. Es ist erstens ein Blick durchs verschlossene Fenster, der uns einen angefochtenen Mann zeigt. Damals, als die bunte Crew aus Pandern und Löwen, Rhinozerussen und Kamelen, Hunden und Katzen an Bord gegangen und ein heftiger Regen eingesetzt hatte, da hat er die Luke dicht gemacht. Wohl wusste er, dass ein heftiger Guss diese Erde unter Wasser setzen werde. Aber dass tagelang, wochenlang, monatelang Schleusen des Himmels sich auftun und Wasserfälle, Wasserkaskaden auf diesen Schwimmstall herunterprasseln, das machte ihn betroffen. Das Schiff hob sich, schwamm, trieb und tanzte in den Wellen. Und das 150 Tage lang. Ein paar Kubikmeter Holz inmitten des Nichts. Stürme umtobten sein Boot und Stürme durchtobten sein Herz. Noah musste sich fragen, hat Gott mich denn vergessen? Mich winziger Punkt inmitten der Wasserwüste. Hat Gott mich aus dem Gedächtnis gestrichen? Mich winzige Schale inmitten des Chaos, hat Gott meiner wirklich vergessen? Auch ein Psalmist fragte so: Ich sage zu meinem Gott, warum hast du mich vergessen? Jona hat auch so gefragt: Ich rief zum Herrn in meiner Angst, warum umgaben mich Wasser der Tiefe? Viele haben auch so gefragt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es braucht also gar nicht eine Sinnflut, um diese Anfechtung zu durchleiten. Da gibt es andere Güsse, die uns den Boden von den Füßen nehmen. Da gibt es andere Ströme, die uns den Halt und die Haltung nehmen. Da gibt es andere Wasser, die uns bis zum Halse stehen. Viele heute Morgen schwimmen im Meer von Leid und Schuld und Tränen. Und deshalb fragen auch sie: Hat Gott mich aus den Augen verloren? Deshalb klagen auch sie: Hat Gott mich aus dem Gedächtnis gestrichen? Deshalb sagen die: Hat Gott denn mich vergessen? Auf diese noachitische Anfechtung antwortet der Text: Da gedachte Gott an Noah. Das heißt, er ist nicht ihm erst wieder in den Sinn gekommen. Er dachte an ihn, als die Luke dicht gemacht wurde. Er dachte an ihn, als Wasser unters Kiel lief. Er dachte an ihn, als dieses Boot auf den Wellen tanzte. Keine Sekunde war er diesem Gott aus den Augen gekommen. In jedem Augenblick stand er unter der Aufsicht und Fürsorge dieses Herrn. Noah ist nie vergessen, egal in welchen Meeren er schwimmt. Dieser Gott, liebe Freunde, ist kein eiskalter Konstrukteur einer Weltmaschine, kein profitsüchtiger Produzent der wahre Mensch oder Welt, sondern der barmherzige Vater, der den Noah und den Abraham und den David und den Matthäus und den Paulus und dich und mich will. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen? So will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und seit dieses Wort Fleisch geworden ist und Jesus Christus zu uns gekommen, kann es jeder wissen. Er kennt mich, auch wenn ich schwimme. Er hält mich, auch wenn ich ertrinke. Er liebt mich, auch wenn ich leide. Gott gedachte an Noah, Gott gedachte seiner Schöpfung, Gott denkt an mich, Gott denkt an sie. Rums machte es am Kiel und Bums machte es im Stall. Dieses Schiff lief auf Grund. Jeder Seemann würde geflucht haben, wenn sein Schiff auf Grund sitzt. Noah aber wusste, das Leben kann noch einmal beginnen. Trotzdem, er jubelte nicht. Warum? Schauen wir wieder durchs Fenster. Es ist zweitens ein Blick durchs geöffnete Fenster, der uns einen ungeduldigen Mann zeigt. Am 17. Tag des 7. Monats, so genau arbeitet der Chronist, also am 17. Juli ist das Schiff auf Grund gelaufen. Aber keine Rede davon, dass die Türe aufsprang und die Falltreppe hinuntergelassen wurde. Weitere 10 Wochen passierte überhaupt nichts. 2,5 Monate lang hing das Ding auf der Bergkuppe. Das Leben in der Schwüle und Hitze und Enge ging weiter. Und als am 1. Oktober die ersten Bergspitzen aus dem Wasser heraustraten, da ging eine Bewegung durch die Mannschaft, aber von Ausbooten war keine Spur. Weitere 10 Wochen flossen ins Land. Und dann riss diesem Noah der Geduldsfaden. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Mit einem einzigen Schlag riss er diese Lücke auf. Und so wie die alten Seefahrer, die in Ermangelung von Navigationsinstrumenten und Seekarten Vögel als Kompass benutzten, so ließ er einen schwarzen Raben starten. Aber der brachte ihm nur rabenschwarze Nachricht. Kein Stückchen trockenes Land auf der Erde. Was nun? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das muss doch ein Ende haben. Noah greift nach den weißen Tauben und lässt sie so wie lebendige Signale in die Ferne starten. Aber das erste Tierchen muss er wieder mit liebevoller Hand zurück durchs Fenster nehmen. Keine Aussicht auf Änderung. Das zweite Tierchen bringt ein Ölblatt im Mund. Das heißt, ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Und das dritte Tierchen blieb ganz aus. Die Hochwasserkatastrophe ist gebannt. Aber das ist der 1. Januar. Und Noah hockt immer noch in seinem hölzernen Gefährt wie in einem Gefängnis. Man spürt es diesen Versen an. Warten lernen ist schwer, sehr schwer sogar, nicht nur für den Noah. Auch ein Mose musste warten, 40 Jahre in der Wüste, bis ihn Gott im Dornbusch rief zum großen Auszug aus Ägypten. Auch ein Jakob musste warten, über den Tod hinaus, bis das Heil in Jesus Christus kam. Auch ein Paulus musste warten in verschiedenen Polizeigefängnissen, bis er seine Reise nach Rom antreten konnte. Warten ist das Los derer, die von diesem Gott nicht loskommen. Und wenn uns auch der Geduldsfaden reißen will, und wenn uns auch nur rabenschwarze Nachrichten ins Haus flattern, und wenn uns die weißen Friedenstauben auch nicht beruhigen können, dann hören Sie die apostolische Mahnung: Geduld ist euch Not, dass ihr die Verheißung empfanget. Gottes Kalender hat eine eigene Zeiteinteilung. Und Gottes Uhr hat einen eigenen Pendelschlag. Er weiß, wann es Zeit ist in unserem Leben. Und er weiß, wenn die Stunde für uns schlagen muss. Auf unser Mitrechnen und auf unser Mitdenken ist er wahrlich nicht angewiesen. So gilt es für alle Lagen, in denen wir rufen, so kann es doch nicht ewig weitergehen. So gilt es für alle Situationen, in denen wir schreien, das muss doch endlich ein Ende haben. So gilt's für alle Gefängnisse, in denen wir uns nach Freiheit sehnen. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Und wenn das keine Stunde des zeitlichen Lebens mehr ist, so ist es gewiss eine Stunde des ewigen Lebens. Denn der Gott, der die Arche verriegelte, der schließt sie auch auf. Und ein letzter Blick durch dies Fenster. Es ist zum letzten ein Blick durch das abgerissene Fenster, der uns einen zweiflerischen Mann zeigt. Die letzte Meldung durch die ausgebliebene Taube lautete: Wasserpegel auf Null. Und Noah stimmte keinen Dankchoral an. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Hände. Nun befiehlt er nicht, hol das Beste aus Kiste und Kombüse. Nun kommandiert er nicht jedem Tier eine Extragabel Futter. Kein Bordfest wird in Gang gesetzt. Noah denkt, ob's wahr ist, ob's klar ist, ob's stimmt. Nur was ich mit meinen Augen sehe, kann ich glauben. Und deshalb reißt er das Fenster mitsamt dem ganzen Dach ab. Noah hat viele Nachkommen. Der bedeutendste ist Thomas gewesen. Er bekam die Meldung, die Todesgefahr ist beseitigt, und er stimmt keinen Osterchoral an. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er fällt nicht nieder, er bricht nicht in Freudentränen aus. Osterfest wird nicht gefeiert. Thomas denkt, ob's wahr ist, ob's klar ist, ob's stimmt. Nur das, was ich mit meinen Augen sehe, kann ich glauben. Und ich frage, ob solche Nachkommen, ob solche Thomase unter uns sitzen. Die Bibel kommt mit der Meldung, die Katastrophe liegt hinter uns, Freunde. Die Katastrophe liegt hinter uns. Und wir stimmen keinen Choral an. Wir stimmen gar nichts an. Wir fragen, ob's denn stimmt. Zweifel machen uns zu schaffen. Und wenn es heißt, Hoffnung für alle durch Jesus Christus, dann sitzen wir da in unseren Zweifeln. Nicht umsonst hat Jesus dann angefügt: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Auch wenn sie keinen Grund sehen, der Grund ist vorhanden. Auch wenn sie keinen Weg sehen, der Weg ist geebnet. Auch wenn sie kein Land sehen, Land ist in Sicht. Neues Land, schönes Land, fruchtbares Land, ewiges Land. Liebe Gemeinde, wir leben doch wie geschlagene Leute. Und Gott sagt, ich will euch nicht mehr schlagen. Wir leben doch wie unter einem Fluch. Und Gott sagt, ich will die Erde nicht mehr verfluchen, um der Menschen willen. Wir leben miteinander in entsetzlicher Angst. Und er schenkt Gewissheit den Zweiflerischen, den Ungeduldigen und den angefochtenen Menschen, allen, durch Jesus Christus. Es stimmt schon. Im Blick auf ihre Meere, in denen sie jetzt schwimmen oder gar ertrinken, es bleibt dabei, er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Amen.